Hey, hey, herzlich willkommen zu unserem Podcast Töne und Temperamente, das wohltherapierte Klavier. Dem Podcast mit Impulsen für klassische Musik, Lebenswege, Emotionen und Wahrnehmungen. Mit viel Klaviermusik begeben wir uns auf eine anregende und abwechslungsreiche Reise. Vorbei an menschlichem, humorvollem und ernstem. Wir bieten ein buntes Kaleidoskop rund um den Dreiklang Musik, Psychologie und Philosophie. Und in den Shownotes verlinken wir passend zu jeder Folge einen Buchtipp sowie einen CD-Tipp. Jetzt wünschen wir viel Freude und Inspiration. Audio ab! Wer kennt es nicht, das Lied? Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Ja, wir Menschen, wir sind nicht gern allein. Der Philosoph Aristoteles hatte einen schönen Gedanken dazu. Er sagte nämlich einmal, die Freundschaft entsteht durch eine geteilte Leidenschaft oder eine geteilte Begeisterung. Die beste Freundschaft jedoch, so sagt es Aristoteles, ist eine solche, in der man gemeinsam für das Wahre und Gute begeistert ist. Menschen, die sich wechselseitig darunter unterstützen, glücklich zu werden, Erfüllung zu finden, Sinn zu entdecken. Menschen, die Freude daran haben, wenn es dem anderen gut geht. Solche Menschen sind wirklich verbunden. Verbunden durch ihre geteilte Liebe zum Guten, Wahren und Schönen. Und der große römische Philosoph, Politiker und Schriftsteller Seneca soll einmal seinen jüngeren Schutzbefohlenen Lucilius gesagt haben, lange überlege, ob du mit jemandem einen Freundschaftsbund schließen willst. Denn nach Seneca sei nur zur Freundschaft tauglich, wem man genauso vertrauen könne wie sich selbst. Deshalb ist es in Senecas Augen auch ein untrügliches Kennzeichen für die Haltbarkeit und auch Stabilität von Freundschaft, dass Freunde keine Geheimnisse voreinander haben. Teile mit dem Freund all deine Sorgen und all deine Gedanken, schrieb Seneca seinem Schutzbefohlenen Lucilius und hängt die rhetorische Frage an, warum sollte ich irgendwelche Worte in Anwesenheit des Freundes zurückziehen? Damit wollte Seneca offenbar sagen, dass Freunde einander wie eine Art Spiegel der eigenen Seele sind. Mit einem Freund zu reden, das ist wie eine Art Selbstgespräch, das einem dabei hilft, größere Klarheit über sich selbst zu gewinnen und zu finden und das einen dazu ermutigt, sich selbst in die Augen schauen zu können. Freunde sind so gesehen beinahe wie Therapeuten. Deshalb sind wir tatsächlich gut beraten, bei der Wahl unserer Freunde die Frage zum Kriterium zu machen, ob wir uns ihnen ohne Wenn und Aber anvertrauen möchten, können und wollen. Und der Philosoph Michel de Montaigne schrieb sogar, was wir gewöhnlich Freundschaft nennen, ist eigentlich nur Bekanntschaft. Denn in der Freundschaft, von der ich rede, schmelzen die Freunde sich solcher Gestalt ineinander, dass ein zusammengesetztes Ganzes entsteht, bei dem durch die Spur der Naht nichts mehr zu erkennen ist. Wer das liest, könnte zunächst denken, der Montaigne, der spricht doch von einer Liebesbeziehung, oder? Aber ich denke, das ist es nicht, worum es Montaigne geht. Er entspricht sein Ideal von Freundschaft demjenigen, was wir im Deutschen eine Seelenverwandtschaft nennen. Das jedenfalls scheint der passende Name für etwas, das Montaigne von seinen Freunden berichtet. So sagte er zum Beispiel, wir suchten uns, bevor wir uns noch gesehen hatten, und zwar durch Ähnlichkeit in der Gemütsstimmung.
Thank you.
Ja, wie ich bereits zu Anfang sagte, wir Menschen sind nicht gern allein. Wir Menschen sind Beziehungswesen. Unsere Identität hängt daran, dass wir mit anderen im Austausch sind. Leben ist Geben und Nehmen. Aber die meisten sind nur noch gut im Nehmen. So nehme ich zumindest gerade unser menschliches Miteinander wahr. Die einst angesehene Tugend der Freigebigkeit ist weitgehend in Vergessenheit geraten. Leider. Und so auch wieder meine Wahrnehmung. In der Antike und im Mittelalter stand sie noch sehr hoch im Kurs. Thomas von Aquin etwa, der große Theologe des 13. Jahrhunderts, erklärte sie zum Kennzeichen einer großen und weiten Seele. Wer freigebig ist, mit seiner Habe großzügig umgeht, so meinte Aquin, zeige, dass sein Herz frei von Anhaftung sei. Es sei ein Zeichen innerer Reife und Souveränität, wenn man gar nicht anders kann, als andere zu beschenken. Ja, und dann gibt es da noch Immanuel Kant, der von der Pflege der Freundschaft spricht. Eine Art Pflicht zur Pflege, auch wenn wir heute nicht mehr so gern von Pflicht und Disziplin hören. Doch Kant scheint recht gehabt zu haben, denn wie viele Freundschaften, Hand aufs Herz, sind auf der Strecke geblieben, weil wir nicht die Disziplin aufbrachten, sie zu pflegen und zu hegen. Freundschaft muss man immer auch wollen. Und das ist manchmal anstrengend. Das ist manchmal sehr anstrengend. Neigung allein reicht da oft nicht aus. Es muss schon ein gutes Stück Pflichtgefühl hinzukommen. Wobei dieses Pflichtgefühl aber auch nur wenig Nachhaltigkeit haben dürfte, wenn es nicht in einem liebenden Herzen verwurzelt ist. Diese Liebe zur Freundschaft und auch die Liebe zum Miteinander, die Liebe zur Begegnung, ja die Liebe, Zeit miteinander zu verbringen, bringt mich zu Franz Schubert. Genauer gesagt zu seinen Schubertiaden. Schuberts Lebensfreude war die Musik. Aus ihr zog er Kraft und mit ihr blühte er auf. Musik war für Schubert Struktur, Freude, Energie, Liebe und eben auch Freundschaft. Er liebte die Musik so sehr, dass er nicht nur für seine Freunde und Bekannten musizierte, sondern auch mit ihnen und das regelmäßig. Diese Abende wurden Schubertiaden genannt. Im Haus von Sophie Schober, der Schwester von Schuberts Freund Franz Schober, gab es am 26. Januar 1821 eine Abendgesellschaft. Heute würde man dazu vermutlich Hausmusik oder auch Hauskonzert sagen. Schubert ist erst 21 Jahre alt und in den 10 Jahren, die ihm noch bleiben, werden diese Veranstaltungen zur Konstante und zum Rückgrat seines Lebens. Schubert und 14 seiner Freunde werden also am 26. Januar 1821 eingeladen. Bis 10 Uhr abends saß Schubert am Klavier, spielte und sang viele seiner Lieder. Dann wurde reichlich Punsch getrunken und die fröhliche Unterhaltung dauerte bis 3 Uhr morgens. Einer der Teilnehmer schrieb an seine Braut: »Du kannst dir nicht denken, wie angenehm mir der Genuss so vieler geistvoller Männer ist, der noch durch die Rückerinnerung an meine Studienzeit erhöht wird. Gerne lasse ich alles, was man Unterhaltung nennt, darum zurück.« Das ist der erste Bericht über eine solche Zusammenkunft, bei der das weibliche Element noch fehlte. Wenig später war Schubert beim Burgschauspieler Heinrich Anschütz, geladen. Nachdem er einige seiner Klavierstücke zu Besten gegeben hatte, spielte er zum Tanz auf. Ja, und jetzt war auch das weibliche Element anwesend. Denn zum Tanzen braucht es ja, wie man weiß, zwei. Viele seiner schönsten Ländler und Walzer entstanden aus Improvisation bei solchen Gelegenheiten. Erst später brachte Schubert sie dann zu Papier. Zu den Ingredienzien eines solchen Abends, dem Lied, dem Klavierstück und der Tanzmusik und nicht zu vergessen der scherz- und ernsthaften Unterhaltung mit geistigen Gleichgesinnten, zählte auch die literarische Komponente. Man las zeitgenössische Literatur, manchmal auch mit verteilten Rollen. Die Dichter wechselten dort sehr, doch es gab nur einen einzigen, dessen Musik stets neue Begeisterung entfachte. Daher bezeichneten sich bald alle Besucher dieser Gesellschaft als Schubertianer. Die Abende wurden dann, ganz von selbst und logisch, Schubertiade genannt. Der kleine Kreis von Freunden und Enthusiasten zollte Schubert jene Bewunderung, die ihm von der Öffentlichkeit leider erst in seinem letzten Lebensjahr in einem öffentlichen Konzert entgegengebracht wurde. Im Zentrum der Schubertiaden stand das Lied und diese musikalische Gattung war auch die einzige, in der Schuberts Meisterschaft von den Zeitgenossen erkannt wurde. Es war ihm gelungen, im Lied völlig Neues zu erschaffen. Doch für das Konzertleben hatten die Lieder zunächst keine Bedeutung. Für das Lied kam nur der private Kreis als Aufführung in Frage. Im Konzertsaal regierte nach wie vor die Arie. Auch ein öffentliches Konzertleben gibt es noch nicht im Wien zu Schuberts Zeiten. Städte wie Paris und London waren damals schon etwas weiter. Aber überall stehen Klaviere herum, zumindest in den adligen Häusern und in den großbürgerlichen Haushalten. Das heißt, man konnte musizieren im privaten Kreis und das war die Devise. So also auch bei Schobers. Und jetzt, wo der bewunderte Schubert bei ihm lebte, also bei Franz Schubert, Schubert konnte sich nämlich leider keine eigene Wohnung leisten, er lebte zeitlebens nur bei Freunden oder bei seinem Bruder Ferdinand, also als in der Wohnung der Schobers wieder einmal Hauskonzert anstand, war Schubert Zentrum aller Musik. Er war im Fokus. Er hatte in seinen jungen Jahren schon 200 Lieder komponiert. Eine wachsende treue Fangemeinde trifft sich in zyklischen Abständen, entweder bei Schobers oder bei anderen, zu den sogenannten Schubertiaden. Vielleicht ist es sogar ein bisschen bewusst verharmlosend, dieser Name, um etwaigen Razzien im Metternich-Staat zu entgehen. Denn bei diesen Treffen, also diesen Schubertiaden, wird nicht nur musiziert, nein, schon auch kräftig diskutiert und politisiert. Für Schubert jedenfalls ist die Schubertiade ein soziales Auffangnetz. Die gewaltigen Ausdrucksdimensionen eines Schubert-Liedes bedeuten zur damaligen Zeit einen radikalen Bruch mit allen herkömmlichen Vorstellungen zum Lied. Schubert nahm Worte der Dichter, wie zum Beispiel Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich von Schlegel, Matthias Claudius, Friedrich Schiller und formte dazu Tonsprache, also Musik. Und mit seiner Musik gestaltete er nicht nur Lieder zu den Worten der Dichter, nein, seine Tonsprache gab den Worten Ausdruck und musikalische Emotion. Schubert gab der Dichtung den musikalischen Schwung, Resonanz, Stimmung und die Möglichkeit, Dichtung über die Musik anders zu erfahren. Selbst Ludwig van Beethoven, der sonst in allen musikalischen Gattungen in neue, vorher ungeahnte Regionen vorgedrungen war, ist im Meisterwerk des Liederkreises eher zurückhaltend geblieben. Denn die Dichterworte legten Beethoven eher Grenzen auf, während Schubert vom Wort beflügelt wurde. Vielleicht wurde Schubert aber auch deswegen so intensiv und stark vom Dichterwort und damit zum Lied beflügelt, weil er eben mit seinen Freunden in den Schubertiaden gemeinsam wirkte, weil ihn seine Freunde auch wiederum beflügelten, weil er aufgrund des Miteinanders die Kraft der Worte, die Stärke der Dichtung und die Zugewandtheit der Sprache erkannte, wahrnahm, spürte. Auf jeden Fall sind die Schubertiaden bis heute ein Begriff und ich bin überzeugt, würden wir Menschen sie mehr leben, und damit meine ich die Musik und Dichtung, das Schauspiel und den Dialog sowie den Diskurs, also würden wir uns alle diesbezüglich mehr ins Miteinander, ja in die Begegnung begeben, dann wäre diese Welt eine andere. Wenn die schönste Form menschlicher Gemeinschaft tatsächlich die Freundschaft ist, so wie es viele Philosophen und Dichter ja immer wieder schrieben und auch noch schreiben, dann dürfen und müssen wir Menschen uns auch den Fragen stellen, was bedeutet uns Freundschaft? Was sind wir bereit, für Freundschaft einzubringen und zu tun? Und schließlich, sind wir ein guter Freund?
Das war eine Folge von Töne und Temperamente, das wohltherapierte Klavier. Dem Podcast mit Impulsen für klassische Musik, Lebenswege, Emotionen und Wahrnehmungen. Wir, das heißt Claudia und Andreas Lutschewitz, bedanken uns herzlich fürs Zuhören und freuen uns über ein Feedback zu unserem Podcast sehr. Und wenn Sie, wenn ihr Lust auf einen unserer Konzertvorträge habt, dann freuen wir uns über eine Kontaktaufnahme noch mehr. Mehr zu uns und unserem Podcast auf der Website von Andreas unter www.andreaslutschewitz.de oder auf unserer Podigee Landingpage zum Podcast www.töne-temperamente.podigee.io. A bientôt!